DW Menschen und Märkte.
Werden die Steuern in Europa harmonisiert? Steht der DAX auf tönernen Füßen? Und was hatte die Kanzlerin den Metallern zu sagen? Außerdem, wer hat mehr Grund zur Freude, die Fans oder die Shareholder von Borussia Dortmund? Diese Fragen beantworten wir heute in unserem Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Ein international tätiges Unternehmen hat einen riesigen Vorteil gegenüber kleineren Firmen. Es kann sich nämlich weitgehend aussuchen, wo es seine Steuern bezahlen möchte. Dazu muss ein Konzern nicht einmal in ein exotisches Steuerparadies ausweichen. Allein in der EU ergeben sich dem fantasievollen Steuergestalter schon zahlreiche Möglichkeiten. Das hat jetzt auch die EU-Kommission erkannt und beschlossen, etwas dagegen zu unternehmen. Was weiß Wolfgang Landmesser?
Apple, Amazon, Google, Microsoft, Starbucks. Die Namen der Konzerne, die von Steuerschlupflöchern in der EU profitieren, schwirrten durch die Köpfe im Pressesaal der EU-Kommission. Aber Steuerkommissar Algirdas Šemeta schaffte es, keine einzige der großen amerikanischen Firmen auch nur zu erwähnen.
This proposal is not dedicated for specific companies.
Dieser Vorschlag ist nicht speziellen Unternehmen gewidmet, so der Kommissar aus Litauen. Vielmehr will die Behörde das grundsätzliche Problem angehen, dass Konzerne jährlich Milliarden Euro sparen, indem sie die unterschiedlichen Steuersysteme der EU-Mitgliedstaaten geschickt ausnutzen. Die Steuersysteme passen oft nicht zusammen, dadurch entstehen Schlupflöcher und die nutzen einige Unternehmen, um ihre Steuern zu minimieren. Besonders gängig ist dieses Steuersparmodell. Ein Konzern gründet eine Muttergesellschaft in Mitgliedsland A und Tochtergesellschaften zum Beispiel in Mitgliedsland B. Die Töchter müssen Lizenzgebühren an die Mutter bezahlen. Diese Lizenzgebühren ziehen sie in Land B vom Umsatz ab und senken dadurch die Steuerlast. Dann schieben sie die Lizenzeinnahmen an die Mutterfirma in Mitgliedsland A. Dort werden aber für Lizenzen keinerlei Steuern fällig. Gegen diese doppelte Nichtbesteuerung will die EU-Kommission jetzt vorgehen, indem die Mitgliedsländer solche Lücken dicht machen müssen. Internationale Konzerne müssten einen fairen Beitrag zu den öffentlichen Finanzen leisten, fordert der EU-Steuerkommissar.
These businesses need to make their fair contribution to public finances.
Vor einem Jahr hatte die Brüsseler Behörde ihr neues Programm gegen Steuerbetrug und Vermeidung verkündet. Durch die anhaltende Wirtschaftskrise hatte das Thema politisch Fahrt aufgenommen. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und seine europäischen Kollegen starteten im Frühjahr eine Initiative für den automatischen Informationsaustausch von Steuerdaten. Konkret, wenn Deutsche Geld anlegen in Luxemburg oder Österreich, soll der deutsche Fiskus die Details erfahren. Auch auf internationaler Ebene bei den 20 größten Wirtschaftsnationen G20 steht Steuergerechtigkeit ganz oben auf der To-Do-Liste. Wirklich passiert ist bisher wenig, der Schwung sei aber immer noch vorhanden, so Steuerkommissar Šemeta.
We still have a momentum really to adopt what is on the table in order to really implement what is proposed.
Jetzt müssten die Mitgliedsländer einfach umsetzen, was an Vorschlägen auf dem Tisch liege. Aber es wird nicht einfach werden, die Schlupflöcher für Apple, Google, Starbucks und andere zu schließen. Einige Mitgliedsländer versuchen, mit solchen Steuerbonbons gezielt Unternehmen anzulocken. Die notorischen Beispiele Irland, Niederlande oder Luxemburg waren allen im Saal präsent, aber auch hier kam Šemeta kein Name über die Lippen.
I would not like to go into details on the specific member states.
Über einzelne Mitgliedstaaten mochte er nicht reden. Es gehe, wie gesagt, ums Prinzip.
Wolfgang Landmesser aus Brüssel. Dem Börsianer macht der DAX, der Index für die 30 wichtigsten börsennotierten Unternehmen Deutschlands, viel Freude. Der Index kennt seit Monaten nur eine Richtung, nach oben. Jetzt hören wir, dass gerade viele Vorstände und Aufsichtsräte Anteile ihres eigenen Unternehmens verkaufen. Das hört sich nicht gut an. Wir haben Mischa Erhardt gefragt, ob der DAX wirklich so stabil ist, wie es sein kraftstrotzender Auftritt vermuten lässt.
Manche Gesetze, die an der Börse gelten, sind einfach zu verstehen. Je stärker die Kurse gestiegen sind, desto wahrscheinlicher ein Rücksetzer, also fallende Kurse. Jens Wöhler, Vorstandsmitglied vom Online-Broker der Sparkassen.
Das ist wie beim Marathonlauf. Irgendwann braucht man mal eine Pause und das, glaube ich, wird beim DAX eher kurzfristig vermutlich auch so sein.
Neben den Höchstständen gibt es derzeit noch mehr Indizien, die auf eine Wende am Aktienmarkt hindeuten.
Zweites Indiz, ganz aktuell, das sogenannte Insider-Barometer spricht auch dafür, dass es eher für einen Rücksetzer im DAX in Kürze kommen könnte. Das heißt, die Vorstände und Führungskräfte der deutschen Wirtschaft glauben auch nicht daran, dass es endlos so weitergeht.
Das Insider-Barometer basiert auf einer Analyse der Aktienverkäufe von Vorständen und Aufsichtsräten von Börsenunternehmen in Deutschland. Denn seit etwas über 10 Jahren registriert die Finanzdienstleistungsaufsicht BaFin Aktiengeschäfte der Topmanager und deren Familienangehörigen. Das Insider-Barometer auf Basis dieser Zahlen ist nun deutlich gefallen und das deutet auch auf sinkende Kurse hin. Martin Hüfner vom Vermögensverwalter und Anlageberater Asenagon.
Aus meiner Sicht gibt es jetzt Höhenangst und es wäre für die Börsen und für die Anleger ganz vernünftig und gesund, wenn jetzt eine Korrektur käme. Sagen wir mal 10% die Kurse runtergehen, dann wären wir beim DAX vielleicht wieder bei 8.500 und dann würde jeder sagen, ach, das ist eigentlich nicht zu hoch, da kann man wieder investieren, da kann man dann Luft holen. Das sind übliche Phasen, die wir haben und ich rechne auch damit, dass das dazu kommen wird.
Ein anderes Anzeichen, das Börsianer im Blick haben, um mögliche Entwicklungen am Aktienmarkt einschätzen zu können, ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Unternehmen. Das ist, der Name sagt es schon, das Verhältnis der Unternehmensgewinne zu den Börsenkursen der Unternehmen. Und da zeigt sich, dass die Kurse um einiges schneller hochgeschossen sind als die Unternehmensgewinne. Vor allem in der zweiten Reihe der Börsenunternehmen, im MDAX, sind die Aktienwerte seit Jahresbeginn um 35% geklettert. Hier ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis fast so hoch wie im DAX im Jahr 2000, und zwar kurz bevor die Technologieblase zerplatzte. Damals schossen die Kurse von Internetunternehmen in ungeahnte Höhen, bis 2000 dann der Börsencrash kam. Diese Situation sieht Jens Köhler heute aber nicht gegeben.
Nein, ich glaube nicht, dass wir in der Spekulationsblase sind. Momentan ist das so, die lockere Geldpolitik geht einher mit vernünftigem Wirtschaftswachstum, mit tendenziell moderat inflationären Erwartungen. Und das ist eher ein gesundes Umfeld auch für die Börsenkurse. Perspektivisch, mittlere, lange Sicht heißt 12, 18, 24 Monate.
Also, viele Volkswirte und Experten rechnen mit einem zeitweiligen Rücksetzer am Aktienmarkt, aber auf lange Sicht weiter steigenden Kursen. Privatanleger sollten sich den Kauf von Aktien zu diesem Zeitpunkt daher gut überlegen.
Ein Bericht von Mischa Ehrhardt aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Die IG Metall ist nicht nur der größte Verband innerhalb des Deutschen Gewerkschaftsbundes, sie ist die größte Arbeitnehmerfachvertretung weltweit. Die Bedeutung der Metalle hat durch den Strukturwandel der deutschen Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten zwar gelitten, aber die Berliner Politiker hören immer noch genau hin, wenn die Metaller etwas sagen. Umgekehrt geht's aber auch. Heute beim außerordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall hörten die Metaller einmal der Kanzlerin zu. Lars Hofmann, der ebenfalls gelauscht hat, weiß außerdem, wen die Metaller zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt haben.
Die IG Metall hat wie geplant einen neuen Vorsitzenden, nachdem Berthold Huber sein Amt an der Spitze der Gewerkschaft nach nur 6 Jahren niedergelegt hat.
Mit Ja stimmten 333 Delegierte, das sind 75,51%. Damit ist der Kollege Detlef Wetzel zum ersten Vorsitzenden der IG Metall gewählt worden.
75% bei der Wahl zum Vorsitzenden einer Gewerkschaft ist nicht überragend. Entsprechend knapp und angefressen fiel Detlef Wetzels Antwort aus.
Ja, herzlichen Dank, ich nehme die Wahl an.
Wetzel wurde abgestraft. Wofür genau, wissen auch viele der Delegierten nicht.
Nein, weil die Stimmung so war.
Ja, habe ich mitgerechnet, weil sich einfach so Tendenzen vom Hörensagen so auch dahin schon entwickelt haben.
Ich bin überrascht über das Ergebnis. Ich habe mit mehr Zuspruch und Zustimmung von den Delegierten erwartet. Auf den ersten Moment hin für mich unerklärlich.
Ich hatte mir mehr erhofft für den ersten Vorsitzenden.
Wetzel hat in den letzten Jahren viel in der Gewerkschaft verändert. Stellen und Gelder in der Zentrale und den Bezirksverwaltungen gestrichen und in die Regionen verlagert. Damit wollte er die Gewerkschaft wieder näher an die Beschäftigten bringen. Und es ist ihm unter anderem gelungen, dass die Mitgliederzahl wieder steigt. Nur Freunde hat er sich damit offensichtlich aber nicht gemacht. Aber auch der zweite neue Vorsitzende, der baden-württembergische Bezirksleiter Jörg Hofmann, hat bei der Wahl kaum besser abgeschnitten. Dennoch ist die IG Metall mit ihren 2,3 Millionen Mitgliedern nach wie vor stark und einflussreich. Und so kam nach SPD-Chef Sigmar Gabriel am Sonntag auch Bundeskanzlerin Angela Merkel zum Gewerkschaftstag nach Frankfurt.
Ich könnte sagen, Sie verhandeln ja mit, denn der zukünftige potenzielle Koalitionspartner hat ja in Form seines Vorsitzenden gestern gesagt, womit Sie nicht zufrieden sind. Damit ist er auch nicht zufrieden. Und insofern habe ich mir gedacht, Es ist dringend erforderlich, dass ich meine Beziehungen eher noch mehr pflege zur IG Metall als weniger und vielleicht öfter mit Ihnen ein Stündchen verbringen sollte und nicht so viel mit Herrn Gabriel. Aber Spaß beiseite.
Zu schwierig sind die laufenden Koalitionsverhandlungen mit der SPD. Und so bemühte sich Angela Merkel, die IG Metall möglichst hinter sich zu bekommen. Beispielsweise habe die Union ihren Widerstand gegen einen flächendeckenden Mindestlohn aufgegeben.
Ich sage Ihnen trotzdem, dass mich die Sorge umtreibt, dass uns das auch Arbeitsplätze kosten könnte. Ich glaube, da stimmen wir nicht überein.
Ob Arbeitnehmer nach 40 oder 45 Jahren Arbeit ohne Abschläge früher in Rente gehen können, werde bei den Koalitionsverhandlungen bis zum Schluss umstritten sein, so Merkel. Genauso werde man strengere Regelungen bei der Leiharbeit und bei Werkverträgen aushandeln. Für die Gewerkschaften alles wichtige Themen. Aber der neue IG Metall-Chef Detlef Wetzel weiß auch, dass noch nichts entschieden ist. Und so will er die Koalitionsgespräche noch nicht bewerten.
Erst wenn wir wissen, was am Ende dabei rauskommt, dann wissen wir auch, ob wir sie positiv einschätzen. Es werden die richtigen Themen diskutiert, aber wir haben bis heute noch nicht die richtigen Ergebnisse. Zumindest nicht das, was die Öffentlichkeit oder wir alle bis jetzt wissen.
Es liegt also noch viel Arbeit vor SPD und Union, um zu einem Ergebnis zu kommen, das von der SPD-Basis und damit auch von den Gewerkschaftsmitgliedern angenommen wird. Aber auch für den neuen IG Metall-Chef und Hobby-Imker Detlef Wetzel wird es nicht leicht werden in den nächsten Wochen.
Im Winter gibt es eh nicht viel zu tun bei den Bienen. Es ist eine Mischung aus Last und Lust. So ist das immer im Leben. Es gibt positive und negative Aspekte und unterm Strich wird schon positiv sein.
Enthusiasmus klingt anders.
Ein Beitrag von Lars Hofmann vom außerordentlichen Gewerkschaftstag der IG Metall. Im deutschen Fußball ist die Welt klar gegliedert. Da gibt es einmal den FC Bayern. Und dann noch ein paar Vereine. Die bezahlen zwar auch Angestellte dafür, den Fans am Wochenende was vorzukicken, aber richtig erfolgreich ist das dann nicht. Manchmal gibt es einen Club, dessen Personal so gut ist, dass auch die großen Bayern Schweiß und Mühe investieren müssen, um gegen sie zu gewinnen. Zurzeit ist das Borussia Dortmund. Die wären sogar die beste Mannschaft in Europa, wenn sie im Finale des Europacups nicht ausgerechnet gegen die Bayern hätten spielen müssen. Aber eines haben die Schwarz-Gelben aus Westfalen exklusiv. Sie sind börsennotiert. Während Fans und Kicker des Vereins nach der 0:3 Heimniederlage vom letzten Spieltag, und jetzt raten Sie mal gegen wen, also während die Fußballfreunde noch ihre Wunden lecken, können sich die Borussen Anteilseigner freuen. Sie bekommen nämlich, und zum zweiten Mal schon, eine Dividende ausbezahlt. Jörg Marksteiner ordnet das mal ein.
Von Trübsal keine Spur. Auch wenn das Spitzenspiel am Samstag gegen den FC Bayern verloren ging, die Anleger von Borussia Dortmund sind zweifellos zufrieden. Der BVB hat die beste Saison in über 100 Jahren Vereinsgeschichte gespielt, inklusive eines Rekordgewinns von 53 Millionen Euro, was noch keinem Bundesliga-Verein gelungen ist. Und das nur 8 Jahre nach der Beinahe-Pleite. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke räumte ein:
Wir haben hier alle miteinander mit Ihnen zusammen wirklich ein modernes Märchen geschrieben. Von ganz unten bis nach London.
Ins Finale der Champions League. Doch der BVB-Boss trat heute gewaltig auf die Euphoriebremse und warnte die gut 2000 Kleinanleger in Dortmund in seiner typisch nüchternen westfälischen Art vor überzogenen Erwartungen.
Mir geht es nur um eine realistische Sichtweise. Borussia Dortmund ist bei realistischer Sichtweise, was wirtschaftliche Stärke angeht, und das wird sich auch ganz schnell wieder in der Tabelle darstellen, die zweite Kraft im deutschen Fußball.
Und zwar hinter dem FC Bayern. Der mache 25% mehr Umsatz und für den Profikader geben die Bayern Watzke zufolge mit rund 165 Millionen Euro doppelt so viel aus wie der BVB. Dortmund dürfe sich aber nicht in einen finanziellen Zweikampf mit den Münchnern hetzen lassen, warnte der BVB-Boss.
Und wir müssen so offen sein, zu sagen, wenn Bayern München dann deutscher Meister wird, ist das die Realität und die Normalität. Dass wir aber in den letzten 3 Jahren zweimal Meister waren, das ist eine besondere Leistung.
Bei den Anlegern, viele von ihnen, wie so oft bei BVB-Aktionärstreffen in Fanschals, Trikots oder Mützen, kommt diese nüchterne, konservative Art an. Viele Anleger der ersten Stunde sind dankbar, dass es den Verein nach der Fast-Insolvenz 2005 überhaupt noch gibt. Und für andere ist Deutschlands einzige Fußballaktie ohnehin mehr als ein Investment.
Also ich habe die Aktie seit 3 Jahren und im Moment bin ich noch satt im Plus.
Wenn man überlegt, was vor einigen Jahren war, wie der Verein am Boden lag, das ist schon toll.
Ich will damit kein Geld verdienen. Ich will nur sagen können, mir gehört ein Teil von Borussia Dortmund.
Ich bin schon Fan, seitdem ich 5 bin, und deswegen auch die BVB-Aktien. Es war eine Herzensangelegenheit.
Die Anleger erhalten 13 Jahre nach dem Börsengang zum zweiten Mal Dividende. 10 Cent. Das bedeutet, vom Rekordgewinn werden 6 Millionen Euro ausgeschüttet. 47 Millionen Euro gehen in die Rücklagen. Das sei aber nicht knauserig, sondern gehe nicht anders, sagte Watzke.
Wenn wir ehrlich sind, hat die Hälfte des Gewinnes Transfers gemacht.
Allen voran der 37 Millionen Euro Verkauf von Mario Götze an die Bayern. Doch dafür habe man eben, um wettbewerbsfähig zu bleiben, anschließend wieder viele Millionen in neue Spieler investieren müssen.
Das ist die Besonderheit im Fußball. Es ist nicht normal in deutschen Industrieunternehmen, dass du die Hälfte deines Gewinnes damit erzielst, dass du deine besten Maschinen verkaufst.
20 Cent Dividende zu fordern sei deshalb völlig illusorisch. Allerdings, und auch das sagte Watzke, unter den Scheffel müsse der BVB sein Licht auch nicht stellen. Sollte der Verein morgen bei einer Niederlage aus der lukrativen Champions League ausscheiden, wird dennoch am Jahresende ein Gewinn stehen. Vorsichtshalber, sagte BVB-Geschäftsführer Watzke, habe man nämlich nur die Gruppenphase einkalkuliert.
Wenn's auf dem Platz schon nicht reicht, dann eben auf dem Parkett. Auch wenn man davon kaum eine Familie ernähren kann. Mit diesem Bericht von Jörg Marksteiner endet unser Podcast für heute. Für Ihr Interesse daran bedanken sich Lea Klug in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.